Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts, heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Und heute begrüße ich einen Gast, der selbst mal gesagt hat, dass es für ihn eine Art Selbstermächtigung war, laut zu werden. Wir können ihn gleich fragen, ob diese Beschreibung treffend ist. Zumindest hat er in einem Interview mal erklärt, dass es ihm lange Zeit eher darum ging, möglichst normal zu wirken, möglichst nicht aufzufallen und sich also eher geräuschlos in dieser Gesellschaft zu bewegen. Wie Ori Mittenmeier dann aber doch zur öffentlichen Person, zum Aktivisten und zum Gewerkschafter geworden ist, darum soll es heute gehen. Schön, dass du da bist, Ori.
Danke für die Einladung, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Stimmt das denn soweit? Ist Selbstermächtigung der richtige Begriff, um einen Teil deiner Politisierung zu beschreiben?
Ja, natürlich. Also am Anfang meiner Politisierung war ich ja noch überhaupt nicht in der Lage, überhaupt meine Situation beschreiben zu können. Also ich wusste immer unterschwellig, irgendwie war was falsch und ich hatte ja auch die Jahre davor immer irgendwie das Gefühl gehabt, wenn ich irgendwie nicht fair behandelt worden bin, dass das nicht irgendwie gerecht war, aber ich hatte weder das Selbstbewusstsein noch das Wissen noch irgendwie die Unterstützung in einem Umfeld, das mich dazu hätte ermächtigen können. Und deswegen sage ich dann auch immer, dass politische Arbeit teilweise auch eben Prozess der Selbstermächtigung ist, gerade wenn man vielleicht nicht entsprechenden Normen einer Mehrheitsgesellschaft anzuordnen ist, dann muss man sich da selber quasi ja immer Raum nehmen und das setzt ja eine Menge Kraft dann auch voraus und das habe ich dann über die Jahre auch lernen müssen und jetzt bin ich glücklicherweise in einer Situation, wo ich das dann auch für andere Menschen das dann auch machen kann.
Genau, darüber wollen wir gleich ein bisschen detaillierter sprechen. Aber um alle mit in dieses Gespräch zu nehmen, würde ich dich und dein Wirken gerne noch kurz etwas genauer zusammenfassen. Du kannst danach gerne ergänzen oder Punkte, die dir wichtig sind, hervorheben. Also, um dich in deinem Engagement zu fassen, ist dein beruflicher Werdegang wichtig. Denn dein Herzensthema ist das Konstrukt Lohnarbeit. Damit zusammenhängen konkrete Arbeitsbedingungen und die politische Organisation von ArbeitnehmerInnen. Du hast vor Jahren angefangen, als Fahrradkurier bei Foodora zu arbeiten. Kurze Zeit später bist du zu Deliveroo gewechselt. Um gegen schlechte Arbeitsbedingungen etwas auszurichten, hast du den ersten Betriebsrat bei Deliveroo mitbegründet, warst dessen Vorsitzender und zudem Mitbegründer der Öffentlichkeitskampagne Liefern am Limit. In diesem Kontext hast du die Verbindung zur Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten geknüpft, die sich für alle Themen rund ums Essen und Trinken engagiert. Du bist selbst Gewerkschafter und engagierst dich in dieser Funktion unter anderem dafür, dass gerade im Niedriglohnsektor die demokratische politische Teilhabe von ArbeitnehmerInnen durch Organisationen steigt. Außerdem verweist du seit den bundesweiten Anti-AfD- und Anti-Rechts-Protesten immer wieder auf die Rolle von Gewerkschaften im Kampf gegen Rechtsextremismus. Auch darum soll es heute gehen. Ori, möchtest du noch etwas korrigieren oder ergänzen bei dem, was ich jetzt gesagt habe?
Nein, ich muss tatsächlich sagen, dass Kurs mein Herz ein bisschen stehen geblieben ist, wie gut du recherchiert hast, sodass ich so gar nichts ergänzen muss. Aber ja, alles auf den Punkt genau getroffen.
Das freut mich sehr und dieses Lob gebe ich gern auch weiter an die Redaktion. Das mache ich ja natürlich nicht alleine. Sehr schön, also dann steigen wir mal ein. Wir erscheinen jetzt etwas später. Wir nehmen auf am 13. Mai, aber sind noch relativ nah am Tag der Arbeit. Und ich würde dich als Gewerkschafter gern fragen, inwiefern der 1. Mai für dich wichtig ist und wie du den Tag verbracht hast.
Tag der Arbeit, das ist ja eigentlich der wichtigste Tag für uns Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, weil wir zum einen dann halt an den Ursprung vom Tag der Arbeit dann gedenken, ne, dass das ja eigentlich aus den Vereinigten Staaten dann ja auch so ein bisschen rüberkam in Chicago und dass wir das dann seitdem dann auch europaweit, weltweit eigentlich auch feiern und da wollen wir dann eigentlich jedes Jahr, und das ist ja auch unser größtes Anliegen, jedes Jahr ganz klar zeigen, dieser Tag gehört uns und dieser Tag gehen wir auf die Straße. Menschen in diesem Tag zeigen wir, dass wir solidarisch sind und dass man dann uns nicht einfach so, zumindest in Deutschland, ignorieren kann. Und das zeigt dann ja auch, wie viele Menschen dann ja auch immer, das sind ja fast Millionen, wir sind 5,7 Millionen Mitglieder so im DGB, in dem Deutschen Gewerkschaftsbund, ne, bei dem dann so 8 Mitgliedsgewerkschaften untergeordnet sind unter dem Dach vom DGB. Und das hat dann jährlich so ein neues Motto, ne? Dieses Jahr war es, jetzt muss ich mich ganz kurz erinnern, mehr Sicherheit, irgendwie sowas war das, ne? Da muss ich dann später selber nochmal nachgucken, so, ich hoffe, das hört jetzt der DGB dann nicht irgendwie diesen Podcast und schimpft dann mit mir später, dass ich das Motto schon nach 2 Wochen vergessen habe, aber auf jeden Fall ist es dann ein wichtiges Anliegen für uns, dass dann auch die Arbeitgeberseite und halt auch all die Gegner, die dann halt ja gegen die Mobilisierung von der arbeitenden Bewegung sind, dann auch immer ein klares Zeichen sehen, dass wir solidarisch sind und einen starken Zusammenhalt an den Tag legen. Und was ich an dem Tag gemacht habe, ist, dass ich in Kassel unterwegs war, habe dann mitgeholfen, mitzuorganisieren, an vielen Ständen unterstützt, mit vielen Menschen gesprochen, natürlich dann auch Menschen versucht, die vorher nichts mit Gewerkschaften zu tun hatten. Und das ist doch immer heutzutage ein großes Problem, dass viele Menschen ja gar nicht mal wissen, wofür Gewerkschaften eigentlich stehen, was Gewerkschaften eigentlich machen und was wir eigentlich bezwecken und erreichen wollen. Und dann habe ich halt natürlich Menschen aufgeklärt, ein paar Menschen für die Gewerkschaften gewonnen. Da freue ich mich dann auch immer, dass dann symbolisch so der 1. Mai dann auch eine Mitgliedschaft gestartet worden ist von einigen Menschen dort. Und das ist insofern auch ein wichtiger Tag, weil direkt am nächsten Tag, also am 2. Mai, das ist auch von historischer Bedeutung für uns als Gewerkschaften, nämlich der Tag, an dem die Gewerkschaften zerschlagen worden sind von unter der Nazi-Herrschaft. So halt. Also im Prinzip zelebrieren wir am 1. Mai die Vielfalt, die Solidarität und die Stärke unserer Gewerkschaft und gleichzeitig aber auch an all die Gewerkschafter, Gewerkschafterinnen, die dann halt während der Nazi-Herrschaft und des Rechtsextremismus in Deutschland ihr Leben verloren haben, ne? Was dann ja der nächste Tag dann ist.
Du hast letztes Jahr am 1. Mai in Stuttgart für die DGB-Jugend gesprochen. Da ging es um Rassismus und Rechtsextremismus in der Gesellschaft. Und da hast du gesagt, Zitat, unsere Gesellschaft neigt immer dann dazu, wenn es bereits zu spät ist, aufzuwachen. Hanau, Halle, Black Lives Matter, NSU, Uri Jalloh sind traurige Mahnmale für eine halbherzige Politik gegen Rassismus. Warum ist der Kampf der Gewerkschaften für dich ganz klar auch ein Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus?
Also wenn wir uns jetzt beispielsweise angucken, Demokratisierung in den Betrieben, das ist so ein sperriger Begriff, meint aber Mitbestimmung im Betrieb, Betriebsrat. So. Und das Schöne daran ist, wenn du einen Betriebsrat gründen möchtest, ist, dass es nicht an die deutsche Staatsangehörigkeit geknüpft ist. Das heißt also, die betriebliche Zugehörigkeit ist wichtig. Und in dem Moment, wo ich dann schaffe, Menschen mit Migrationsgeschichte zu empowern und auch dann so gut auszubilden, dass sie gute betriebsrätliche Arbeit machen, schafft sich dann ja auch ein Vertrauen am Betriebsrat, am Betrieb, am Arbeitsplatz. Weil ich sage ja immer, am Ende des Tages verbringen wir alle früher oder später ja und den größten Teil unseres Lebens am Arbeitsplatz. So. Und da finde ich, ist es wichtig, dass wir da mitbestimmen müssen. Und wenn es dann halt Menschen, gerade im Niedriglohnsektor, ne, wenn wir uns die Zahlen angucken, es müssten ungefähr 37% sein aller migrantischen Vollzeitbeschäftigten, die im Niedriglohnsektor arbeiten und unterwegs sind. Wenn wir es schaffen, dass sie mitbestimmen können, schaffen wir es ja damit dann auch, ein Bollwerk gegen Rassismus dann halt aufzustellen, weil ja voll viele Leute dann immer ja sagen, ja, die Migras, ne, die sind entweder alle Bürgergeldempfänger oder es sind irgendwie alles faule Menschen oder es sind irgendwie alles, weiß ich nicht, Gewalt. Täter. Und wenn wir aber dann möglichst viele migrantische Menschen in die betriebsrätliche Strukturen halt reinkriegen, schaffen wir ja auch neue Narrative und brechen ja auch mit Vorurteilen, Stereotypen und sorgen dafür, dass dann auch Selbstbestimmung und Würde am Arbeitsplatz dann auch existieren.
Welche Rolle nehmen Gewerkschaften aktuell im Kontext der bundesweiten Anti-Rechts-Demos ein? Vielleicht bei dir im speziell auch im Kontext von Hand in Hand in Kassel oder Hand in Hand?
Naja, also der DGB sagt ja ganz klar, ne, und das ist ja bei allen Gewerkschaften ja auch so, dass wir ganz klar sagen, es gibt keine Vereinbarkeit mit der AfD, halt, das ist das eine. Und dann das andere ist ja auch, dass wir als Gewerkschaften, also es ist ja schon historisch schon bedingt bei uns, dass wir einfach überhaupt keine Vereinbarkeit haben mit Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. Das geht halt einfach nicht, weil wir wurden ja bereits 1933 von den Rechtsextremisten ja verfolgt, in Konzentrationslager gesteckt, ermordet. Und gerade deswegen ist es ja schon selbstverständlich, dass wir uns dagegen engagieren. Und das Schöne bei den Gewerkschaften ist ja, dass die einzelnen Standorte dann ja autonom arbeiten. Das heißt ja, du hast dann vor Ort immer dann in der Regel Gewerkschaftssekretäre und Sekretärinnen, die, und ich würde das jetzt mal behaupten, ausnahmslos alle antifaschistisch auch sind, so halt, weil als Hauptamtliche bist du ganz klar gegen den Rechtsextremismus, da gibt es nichts zu debattieren. Klar gibt es dann natürlich in den Mitgliedern rein auch Menschen, die irgendwie AfD-affin sind, und da gehen wir dann auch immer in den Nahkampf in den Betrieben und gehen dann auch wirklich ins Persönliche. Dann hilft es manchmal nicht nur an sachliche Fakten zu erinnern. Also ich meine, wir haben das schon jetzt ein paar Jahre doch beobachtet. Egal wie viele Fakten, egal wie sehr wir es schaffen, die AfD sachlich zu dekonstruieren, irgendwie wird darauf nicht eingegangen. Ne? Da wieder mittlerweile, also gehe ich beispielsweise, wenn wir jetzt über Kassel sprechen, auf eine menschliche, persönliche Ebene ein, dass ich dann den Menschen dann auch klar sage, in den Betrieben, wenn die dann mir ins Gesicht sagen, Ori, du bist ein Guter, aber ich werde trotzdem die AfD wählen, dass ich dann sage, ja, aber damit wählst du halt eigentlich gegen mich. Also damit gehst du ja eigentlich prinzipiell gegen mich vor und sorgst dafür, dass vielleicht langfristig ich vielleicht aus diesem Land entfernt werde, weil ich schwerbehindert bin, weil ich schwarz bin, weil ich Gewerkschafter bin, und im Prinzip tust du dir auch selber damit gar keinen Gefallen. Also wenn ich dann auf diese persönliche Ebene halt runtergehe, dann erlebe ich schon, dass da manche Menschen sich drehen lassen. Natürlich muss man auch differenzieren zwischen denjenigen, die Hardcore-AfD sind, und die, die dann halt noch ein bisschen unschlüssig sind. Und im Kontext so Hand in Hand in Kassel, wir hatten das ja mit, ich hatte das mit drei anderen jungen Menschen organisiert aus einem unterschiedlichen politischen Spektrum und aus unterschiedlichen sozialen Milieus. Und unser Anliegen war, dass wir versuchen, das komplette demokratische Spektrum abzuholen. Das haben wir auch dann tatsächlich ganz gut hingekriegt. Dass Linke und Konservative dann gleichzeitig dann eben dann mit uns dann auf die Straße gegangen sind, um dann für die Demokratie dann auch zu protestieren. Das hatten wir einfach vor dem Hintergrund, dass ich in den letzten paar Jahren in meiner Gewerkschaftsarbeit teilweise Betriebsräte kennengelernt habe, die so maximal stabil waren, dass ich nicht im Traum geglaubt hätte, dass sie mir dann am selben Abend oder Wochen später dann beim Bier dann anvertraut haben, dass sie CDUler sind oder so, und dann trotzdem wahnsinnig krasse, gute Werte dann vertreten haben und richtig gute Gewerkschaftsarbeit gemacht haben. Und das ist halt das Schöne an Gewerkschaftsarbeit, dass du dann irgendwann mal auch lernst, mit unterschiedlichen Menschen zusammenzuarbeiten. Klar, du hast rote Linien, du sagst dann auch ganz klar dann halt auch deine Kritik, wenn es denn Kritik gibt. Aber du lernst dann eben dann auch mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist dann halt, um auf die vorige Frage zurückzukommen, wie ich finde, eine wichtige Strategie, um gegen den Rassismus, um gegen den Rechtsruck in Deutschland zu kämpfen.
Wenn wir nochmal so 10 Jahre zurückdenken, also ins Jahr 2014, da warst du, glaube ich, 22. Wäre das damals für dich denkbar gewesen, Reden wie die zum 1. Mai vor Publikum zu halten? An welchem Punkt deines Lebens warst du damals?
Überhaupt nicht. Also würde ich jetzt in die Vergangenheit zurückreisen und würde das dann jetzt meinem 22-jährigen Ich erzählen, ich glaube, ich würde mir selber eine Backpfeife geben und weiter dann ganz normal arbeiten. Also ich habe damals, ich glaube mit 22, was habe ich da gemacht? Ich habe im Einzelhandel gearbeitet. Da kam ich gerade aus Ghana zurück und habe dann wieder ein bisschen nach Orientierung gesucht, was ich machen könnte, und bin dann im Einzelhandel, im Klamottenladen gelandet. Das waren dann auch beschissene Arbeitsbedingungen. Das Ding ist nur halt, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt nichts anderes als schlechte Arbeitsbedingungen. Von daher war das für mich jetzt auch einfach nichts Neues. Und bei mir war erstmal langsam die Idee entwickelt, dass ich gerne mal irgendwann mal das Abitur machen möchte, weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt nur das Fachabitur hatte. Jetzt fragen mich dann manchmal Leute, warum ich dann nicht einfach direkt studiert habe an der Fachhochschule, weil ich ja Fachabitur hatte. Das Problem ist halt allerdings, dass ich aufgrund meiner Schwerbehinderung dahingehend ein bisschen sozialisiert war, dass ich mir nicht zugetraut habe, an einer Schule zu sein, wo keine Schwerbehinderte sind. Weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich würde zurückgelassen werden oder wäre dann vielleicht zu dumm oder sonst was. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich dann erstmal testen wollte, indem ich dann quasi, bevor ich an eine Universität gehen würde, erstmal das Abitur an der Abendschule austesten wollte. Und wenn ich das bestehen würde, dann war ich überzeugt, könnte ich bestimmt dann auch das Studium schaffen. Das war dann so ein bisschen die Strategie, die ich damals dann auch verfolgt hatte. Und dann hatte ich das versucht auch durchzuziehen, hatte leider das Pech, dass dann mein damaliger Vorgesetzter in dem Klamottenladen mich dann dahingehend manipuliert hatte. Das ist ja auch nochmal ein großes Problem für viele junge Menschen in meinem Alter damals, dass wir ja gar nicht über unsere Rechte Bescheid wissen. Und ich wurde nämlich damals dann quasi von vorne bis hinten komplett verarscht von meinen Vorgesetzten und dazu gebracht, dass ich eine Eigenkündigung geschrieben habe. Das hatte dann aber dazu geführt, dass ich dann gesperrt war vom BAföG, von der Agentur für Arbeit, dass ich dann keine Gelder mehr bekommen habe. so, dass ich dann dringend einen Job brauchte, um meine Miete finanzieren zu können und das Abitur an der Abendschule finanzieren zu können. Und dadurch bin ich dann ja überhaupt erst bei den Lieferdiensten gelandet. Nicht, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte, sondern weil ich halt auch einfach keine andere Alternative hatte.
Wie würdest du sagen, bist du dann zu einem politischen Menschen geworden?
Naja, das ist, klingt jetzt zwar kitschig, so ein bisschen wie so ein Klischee, aber tatsächlich halt, als es mir besonders dreckig ging, in dem Moment, wo ich dann bei Deliveroo gearbeitet habe und dann irgendwann mal plötzlich kein Geld mehr bezahlt bekam, war ich in einer sehr dunklen Situation, in einem schlimmen Loch gefallen, bei dem ich nicht mehr wusste, wie ich rauskommen sollte. Und ich hatte das Glück, dass ich einen Genossen damals hatte, einen Kollegen, der mich und ein paar andere Kolleginnen damals auf die Gewerkschaften zum ersten Mal aufmerksam gemacht hatte. Der dann meinte, wenn wir alle kündigen würden, hätte Deliveroo uns am nächsten Tag ohne Probleme einfach so ersetzt. Weil das ist ja auch eines der großen Merkmale am Niedriglohnsektor, dass wir Massen an Arbeitskräften haben, die du ganz einfach austauschen kannst. Weil dann halt immer genügend Menschen sind, die verzweifelt genug sind, solche schlimme Arbeitsbedingungen zu akzeptieren und für wenig Lohn zu arbeiten. So, und diese Logik war dann natürlich irgendwie überzeugend für uns, dass wir dann einfach dann ausgetauscht worden wäre und dass wir dann im Prinzip keinen echten Schaden angerichtet hatten. Was für uns dann tatsächlich dann sehr begeisternd war, war, dass er dann meinte, ey, wenn wir jetzt Gewerkschafter werden und mit den Gewerkschaften ins Gespräch treten und uns organisieren, war das Geile an der Sache, was er uns gesagt hat, dass wir da mit Deliveroo wahnsinnig nerven könnten, dass wir plötzlich auf Augenhöhe wären. Und das war das Argument. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht überzeugt von den Gewerkschaften. Es hat einfach nur gereicht, dass er und die Gewerkschaftssekretärinnen, die wir später getroffen haben, dass sie uns gesagt haben, am Ende des Tages können wir Deliveroo ein paar ordentliche Dinge verpassen. Und das ist genau das, was wir wollten. Wir wollten es denen zurückzahlen. Meine Politisierung fing also in der Praxis an. Und ich fing dann in kleinen Schritten an. Und ich weiß noch, wie ich damals monatelang immer dann auch so den ganzen Hauptamtlichen in der Gewerkschaft rein immer ihr gesagt haben, so dass die dann immer ein bisschen mit mir geschimpft haben und gesagt haben, ey Ori, so warum redest du mit uns so, als wärst du kein Gewerkschafter? Natürlich bist du Gewerkschafter, du gehörst jetzt zu uns, so du entkommst uns jetzt nicht, du bleibst jetzt hier und du bist ein Guter und du kannst gut kämpfen. Und dann haben die mich dann natürlich auch ein Stück weit damit empowert und haben mir aber gleichzeitig auch das Werkzeug in die Hand gedrückt, so dass ich dann selber für meine eigene, naja, ich sag mal jetzt dramatisch, Befreiung dann kämpfen konnte, gemeinsam mit den anderen Fahrern und Fahrerinnen. Und das waren dann immer kleine Schritte, in denen das passiert ist.
Wie geht's dir jetzt mittlerweile damit, so, ich sag mal, im Rampenlicht zu stehen und laut zu sein?
Also ich finde es immer noch schräg, sage ich ehrlich. Also ich freue mich auf der einen Seite, dass ich Reichweite entwickelt habe und dass ich die Möglichkeit habe, Gewerkschaften wieder in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, dass Gewerkschaften viel zu lange im Mainstream auch nicht mehr so ankamen, außer dass man dann ein bisschen über Streiks berichtet hat. Und das hat sich ja zum Glück so ein bisschen geändert. Aber für mich ist das natürlich immer noch ein komisches Gefühl, einfach dass dann Menschen tatsächlich auf mich zukommen und sagen, auch ihr sagt doch mal was dazu, und ich dann immer kurz dann schlucke und mir denke, okay, so, ich habe es irgendwie immer noch nicht vermasselt, finde ich gut, das freut mich sehr. Und mittlerweile mache ich das auch mit einer gewissen Leidenschaft, also dass mir das auch einfach wichtig ist, dass vor allem jüngere Menschen verstehen, wie wichtig Gewerkschaften eigentlich sind, weil ja vor dem Hintergrund mit den ganzen Krisen, die wir ja gerade haben, die ja so riesengroße Auswirkungen auf unser Leben haben, ne, also Inflationskrise, Ukraine-Krieg, ne, und diese ganzen anderen Konflikte, die wir auch in Deutschland dann auch austragen, wie wichtig es dann ist, dass wir eine starke politische Organisation haben, die ja wirklich nur für die Arbeitnehmerinteressen einsteht.
Wir steigen gleich ein bisschen mehr ins Thema Lieferdienst und Arbeitskampf ein, wollen aber erstmal ein kleines Spiel spielen, unser erstes Spiel. Das ist eine spontane Fragerunde, in der es darum geht, dass du einfach aus dem Bauch heraus antwortest. Wir haben 90 Sekunden Zeit und wir schauen mal, wie viele Fragen wir schaffen.
Okay.
Bist du bereit?
Yes.
Gut, dann kommt jetzt unser Jingle für...
Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was wolltest du werden als Kind, wenn du erwachsen bist?
Anwalt.
Was würdest du für einen Beruf ergreifen, wenn du dich jetzt nochmal umentscheiden könntest?
Feuerwehrmann.
Worauf kannst du nicht verzichten?
Wow. Thunfischpizza.
Wann bist du in deinem Element?
Gewerkschaften, definitiv.
Was hat dich in deinem Leben am besten auf die Arbeitswelt vorbereitet?
Meine Ausbildung im Buchhandel.
Wofür schämst du dich fremd?
Wow, Kubicki.
Darüber kannst du herzlich lachen.
Diese alten 90er-Comedy-Filme, ich komme gerade nicht drauf.
Ja, okay. Wofür arbeitest du?
Soziale Gerechtigkeit und Demokratisierung der Wirtschaft und Zerschlagung des Niedriglohnsektors.
Was für Vorurteile hast du wem gegenüber?
FDPler.
Was willst du mehr als alles andere?
Soziale Gerechtigkeit und eine stärkere Gewerkschaft, noch größer.
Wie viele Stunden hat deine perfekte Arbeitswoche?
Null.
Deine Botschaft an dein jüngeres Ich?
Trau dich und denk nicht so lange drüber nach und hinterher kann man immer Entschuldigung sagen.
Sehr gut, das war's schon. Wunderbar. Du hast das ja gerade auch so ein bisschen erzählt. Du wurdest quasi gedrängt, selber zu kündigen und brauchtest dann recht flott einen Job, um deine Miete zahlen zu können und dein Abi machen zu können. Das ging ja so gefühlt über Nacht, ne? Wie bist du dann beim Kurierdienst gestartet? Ging das auch so schnell?
Ja, also man muss ja dazu sagen, es wird ja heutzutage ja immer völlig unterschätzt, wie teuer es ist, überhaupt einen Job zu finden. Also das muss man ja auch darüber sprechen. Kostet ja schon wahnsinnig viel Geld für Menschen, die wenig Geld haben, gute Bewerbungsfotos zu machen. Das ist ja auch nicht nur 2-3 Euro, wenn man das vernünftig machen will. Dann gab es dann ja damals, das war ja vor 10 Jahren ungefähr, 10, 11 Jahren glaube ich, vor 8 Jahren ungefähr. Da war es ja noch so, dass man ja auch so mit anständigen Klamotten dann ja auch dann Fotos machen musste. Das kostet dann ja auch noch Geld. Dann hat man, je nachdem, wenn man 20, 30 Bewerbungen schreiben musste, das kostet dann ja auch Geld, das Porto. Das waren ja alles Kosten, die mir damals riesengroßen Kopfschmerzen schon bereitet hatten, weil ich dann ja neben der Miete dann auch noch irgendwie Bewerbungen stemmen musste. Fahrtkosten zu den Bewerbungsgesprächen sind auch noch ein riesengroßer Faktor, den man nicht unterschätzen darf, weil das wird dir ja auch nicht erstattet. Und insofern war das für mich dann echt ein großer Zufall, dass ich dann nachts irgendwie über Google dann auf so einen Banner von Fedora gestolpert bin. Und da war es dann tatsächlich mega interessant, dass ich da mit einem Mausklick einfach nur meine Daten angeben musste, also wie alt ich bin, wo ich wohne, ob ich ein Fahrrad habe, ob ich ein Handy habe und dass ich schon am nächsten Tag anfangen konnte zu arbeiten. Plötzlich musste ich mir keine Gedanken drum machen, dass ich eine Bewerbung schreiben musste, weil alles, was ich hatte, war ja schon ein Handy und ein Fahrrad, fertig. Und das klang dann für mich mega attraktiv, vor allem, weil die sehr klar kommuniziert hatten, dass die besonders flexibel wären in der Schichtverteilung, also viel mit Flexibilität geworben haben. Mittlerweile weiß ich ja jetzt, dass wenn ein Unternehmen in der Regel mit Flexibilität dann argumentiert, dass man da vielleicht als Red Flag dann markieren sollte und dann vielleicht besonders genau hinschauen sollte, für wen eigentlich Flexibilität jetzt gemeint ist. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall war ich dann relativ schnell überzeugt und man darf halt auch nicht vergessen, ich war Anfang 20. Das heißt, ich war auch anfällig für dämliche Sprüche von Fedora und Deliveroo, dass sie meinten, ey, wir bezahlen dich nicht fürs Essen ausliefern, wir bezahlen dich dafür, dass du einen geilen Sommerbuddy halt haben wirst. Und das war für mich dann halt auch nochmal, das klingt so total bescheuert. Also das ist auch etwas, wo ich mich ein bisschen fremdschäme, wenn ich so drüber nachdenke, dass ich dann gesagt habe, so, ja, das macht Sinn, ich werde jetzt bezahlt dafür, dass ich einen tollen Adonis-Körper irgendwie in 6 Monaten habe und habe dann Sommerbuddy und mich nicht einen McFit-Pastor. So, klar hatte ich dann einen durchtrainierten Körper, aber der war dann halt aber auch so, dass ich dann halt jeden Abend völlig erschöpft zusammengebrochen bin dann halt. Also ich war froh, dass ich dann noch gerade irgendwie die Schuhe ausziehen konnte und bin dann fast tot ins Bett gefallen und habe dann geschlafen, wie es zum geht nicht mehr. Also nichts hätte mich mehr aufwecken können. Und trotzdem waren das für mich in den ersten paar Monaten noch ganz normale Arbeitsbedingungen. Und das ist doch das Perverse und das ist das, worüber wir mehr sprechen müssen, dass viele Menschen, die im Niedriglohnsektor arbeiten, es gibt ja Menschen, die schütteln den Kopf ja darüber, nein, wie kann man nur im Niedriglohnsektor arbeiten? Aber ganz ehrlich, viele Menschen, viele, die wie ich damals in solchen Arbeitsbedingungen im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, wir kannten keine leichtere, entspanntere Arbeitsbedingungen. So diese Arbeitsbedingungen, die wir vorfanden, waren dann halt sowieso schon uns bekannt und deswegen auch nichts Neues. Und vor allem von dem Hintergrund, dass da viele von denen vielleicht dann aus Ländern kommen, wo die Arbeitsbedingungen doppelt so hart waren. Mhm. Ja. Und da sind dann Menschen dann teilweise völlig zufrieden mit den Bedingungen hier in Deutschland. Auch wenn dann Menschen, die vielleicht nicht im Niedriglohnsektor arbeiten, dann sagen, das ist viel zu hart, was da passiert.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Du hast dann damals mit KollegInnen gesprochen und genetzwerkt. Das war so der Beginn eurer Organisierung. Und ihr habt dann mit Unterstützung der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten den ersten Betriebsrat bei einem Fahrradlieferdienst in Deutschland und die Kampagne Liefern am Limit angestoßen. Was war euer Ziel mit der Kampagne und wie schnell hat diese Kampagne auch ausgestrahlt auf andere Städte?
Naja, also uns war gar nicht klar, dass wir damit auf dem Sprengfass sitzen würde und dass das so krass um die Ohren fliegen würde, weil wir wollten eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass wir bei Deliveroo gerade zerschlagen werden als Betriebsrat. Dass wir hatten ja nämlich die Situation damals, das ist ja bis heute auch ein großes Problem im Niedriglohnsektor, wenn du die demokratische Mitbestimmung, also Betriebsräte oder Jugendauszubildendenvertretungen installieren möchtest und du bist aber im Niedriglohnsektor unterwegs, dann kann es halt sein, weil das ist nämlich bei ganz vielen Beschäftigungsformen in diesem Sektor gang und gäbe, dass du in einem befristeten Arbeitsvertrag bist. Und befristeter Arbeitsvertrag bedeutet, dass du ganz einfach keine weitere Verlängerung bekommst, wenn der Unternehmer keinen Bock auf dich hat. So, dann gibt es keinen Kündigungsschutz oder sonst was, sondern du wirst dann ganz einfach gemütlich von dem Arbeitgeber aus dem Unternehmen entfernt. Und das war damals bei Deliveroo ja auch so der Fall, dass wir zwar jetzt einen Betriebsrat hatten, aber befristeten Arbeitsvertrag. Und Deliveroo hatte ja damals dann ganz klar gesagt, wir werden euch nicht mehr verlängern, weil wir keinen Bock auf demokratische Mitbestimmung haben. So, und wir waren dann natürlich aufgeschmissen, weil wir uns dann festgestellt haben, die Öffentlichkeit hat sich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht für uns interessiert, weil wir eben unsichtbar waren. Das ist ja auch noch mal ein großes Merkmal im Niedriglohnsektor, dass die Arbeit unsichtbar ist und viele Leute gar nicht hingucken, was da eigentlich passiert. Und deswegen können auch so viele Unternehmen auch ihre Spielchen dann treiben mit den Belegschaften. Und wir hatten dann natürlich versucht, das dann irgendwie zu brechen, haben dann überlegt, was können wir machen und sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, gut, Deliveroo bezahlt Millionen für eine Online-Kampagne, wir bezahlen 10 Euro und machen eine bessere Online-Kampagne auf Facebook. Und das war dann tatsächlich so, dass wir dann gesagt haben, als erste Aktion machen wir erstmal einen Streik, der kein Streik ist, sondern haben es als Flashmob in Köln am Rudolfplatz versteckt und dachten uns dann, okay, vielleicht kommen so 30, 40 Leute, das wäre schon ein Sieg gewesen. Und tatsächlich ist ja das völlig eskaliert. Ne? Auf einmal war das WDR da, das ZDF da, öffentlich-rechtliche Reporter hielten Kameras in unser Gesicht. Wir wussten gar nicht, was wir sagen sollten. Wir waren ja gar nicht darauf vorbereitet. Plötzlich waren da nicht nur Deliveroo-Beschäftigte, sondern auch Foodora-Beschäftigte dann da, Kommunalpolitiker und Politikerinnen, Bundestagsabgeordnete wollten da plötzlich mit uns sprechen und dann mussten wir von heute auf morgen plötzlich lernen, wie man politisch kommuniziert, wie man eine Öffentlichkeitskampagne gegen ein Unternehmen führt, das selber ja sehr versiert ist, Öffentlichkeitskampagnen zu fahren. Wir mussten plötzlich lernen, wie man mit Journalisten redet, dass man sich nicht die ganze Zeit verplappert, dass es ja auch interessant ist, was man sagt. Wir mussten dann gleichzeitig dann aber auch dann feststellen, dass unsere Reichweite so schnell gewachsen ist, dass wir das gemeinsam mit der NGG dann die Entscheidung getroffen haben, dass wir Teil der NGG werden, um dann gleichzeitig bei allen anderen Lieferdiensten, wie beispielsweise Foodora, gemeinsam mit den Riders dort für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, weil wir das sonst schade gefunden hätten, wenn wir das nur auf Deliveroo beschränkt haben. Das war so damals so die Anfangsphase. Und mittlerweile ist ja die Liefern am Limit-Kampagne so groß in Deutschland, dass die Liefern am Limit-Kampagne, also das war jetzt nicht ich alleine, es gibt ja auch noch weitere Generationen an Rider und Riderinnen, die dann im Rahmen der Liefern am Limit-Kampagne 18 verschiedene Betriebsräte an verschiedenen 18 verschiedenen Standorten gegründet haben, bundesweit. Und wir jetzt einen Gesamtbetriebsrat haben und jetzt die Rider anfangen, also die neue Generation Rider, anfangen sich zu organisieren für Tarifverträge. Also ich würde sagen, das hat sich ganz gut entwickelt jetzt.
Und du sagst auch ganz klar, Menschen sollen weiter Lieferdienste nutzen, denn das erhält wichtige Arbeitsplätze, auch gerade für viele Menschen aus marginalisierten Communities, die dort beschäftigt sind. Wie können Menschen denn Allies werden und sich solidarisch mit Beschäftigten in diesem Niedriglohnsektor zeigen?
Ja, du hast da gerade so einen wichtigen Punkt angesprochen, den ich dann auch immer sehr kritisiere, ist ja, dass man teilweise in unserer Gesellschaft dazu neigt zu sagen, Konsumkritik. Ich bin aber völlig gegen die individuelle Konsumkritik, weil wenn man sich anschaut, es gibt halt manche Menschen, wenn man sich Amazon beispielsweise anschaut, da kenne ich dann halt Familien, die dann halt keine andere Möglichkeit haben, weil die irgendwie zu viel arbeiten, weil die gar keine Zeit haben oder eben, weil die halt zu wenig Geld haben, sich dann günstig auf Amazon. Und teilweise ist es ja günstiger, auf Amazon sich Sachen zu bestellen, als irgendwie im Elektroladen. Mhm. Und da bin ich dann schon sehr dagegen, dass man Konsumkritik dann halt ausübt, weil man muss ja die Systemfrage stellen und dann muss man dann halt dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort besser werden dann halt und dass die Löhne hochgehen. Dann geht man dann auch weg davon, von dieser individuellen Ebene, und diese individuelle Konsumkritik-Ebene verschleiert ja auch meistens dann auch die eigentlichen Bedingungen vor Ort. Das ist ja auch nochmal ein riesengroßes Problem. Um jetzt nochmal dich zu fragen, was war der Rest der Frage, weil ich mich jetzt gerade so ein bisschen aufgeregt hatte. Ich reg mich immer genau über diese Stelle auf und da muss ich mich bremsen. So. Und
ich finde das total nachvollziehbar. Also um das auch nochmal so persönlich von meiner Seite zu ergänzen, gerade wenn du sagst, so Lieferdienste und so, ne? Jemand wie ich, die zum Beispiel kleinwüchsig ist, bestellt sich auch häufig Sachen im Internet. Erstmal, weil es Klamotten für mich beispielsweise jetzt nicht irgendwie zugänglich in meiner Nähe gibt, zum großen Teil. Und auch, weil ich Dinge einfach auch körperlich nicht transportieren kann und dann froh bin, wenn sie zu mir geliefert werden. Also da gibt es wirklich viele Punkte, über die man sprechen kann. Meine Frage war, was können Menschen machen, um sich solidarisch mit Beschäftigten gerade in diesem Niedriglohnsektor zu zeigen?
Ganz ehrlich, also Real Talk jetzt, Gewerkschaftsmitglied werden, das ist jetzt nicht ein Werbeversuch oder sonst was, weil wir brauchen, also Gewerkschaften sind ja wirklich ja so stark, wie sie Mitglieder haben, ne? Und wir haben ja jetzt in den letzten paar Jahren ja auch ganz klar gezeigt, was wir ja auch drauf haben, ne? Also Verdi, NGG, IG Metall machen ja gerade ganz viele Arbeitskämpfe in ganz vielen Bereichen und es gibt ja mittlerweile ganz viele Tariflöhne. Und ich bin da schon sehr klar, in einer sehr klaren Haltung, wenn es darum geht, wirklich Solidarität zu zeigen, dann müsste man in letzter Konsequenz versuchen, dass fast alle von uns Gewerkschaftsmitglied sind. Und dann geht es ja nicht nur darum, dass man irgendwie aktiv ist, man kann ja auch passiv Mitglied sein. Es geht ja darum, dass wir starke Streikkassen haben, weil dann können wir lange und solidarisch und kämpferisch streiken und teilweise dann auch dafür sorgen, dass wir noch krassere Forderungen durchdrücken können. Ne? Es gibt ja immer mehr Tarifverträge, die machen ja schon diese Arbeitszeitverkürzung. Es gibt ja teilweise Tarifverträge, die sind ja schon durchgesetzt worden, dass da jetzt irgendwie eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchgesetzt worden sind. Ne? Und wenn jetzt aber mehr Leute, selbst diejenigen, die eigentlich nie mit Gewerkschaften was zu tun haben, Gewerkschaftsmitglied werden können, dann kann man sich doch kaum vorstellen, was dann los wäre in diesem Land.
Sehr schöner Aufruf. Wir kommen zu unserem zweiten Spiel, das einen besonderen Moment von dir einfangen will. Also einen Moment, der dich zum Beispiel selbst inspiriert hat, in dem jemand Mut bewiesen hat, in dem ein Mensch widersprochen hat, du selbst oder jemand anders, wo du es miterlebt hast, sein Veto eingelegt hat und damit aktiv geworden ist für unsere Sache. Also so einen Moment würden wir gerne von dir hören, einen inspirierenden Moment. Ich spiele unseren Jingle ab. Und dann hast du das Wort.
Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment.
Bitte, du darfst.
Ja, ich überlege gerade krampfhaft. Also, es gibt verschiedene Persönlichkeiten. Also, ich habe über tatsächlich, das mag vielleicht kitschig klingen, aber ich habe tatsächlich über James Baldwin so ein bisschen den Mut bekommen. In seinem Werk, ich glaube, nach mir die Sintflut hieß das, ich muss da selber noch mal gucken. Das ist so eine Briefsammlung, wo er quasi einen Brief an seinem Namensvetter halt schreibt. Und da gab es so eine bestimmte Stelle, in der er darauf verwies, dass wir als schwarze Menschen uns nicht vormachen dürfen, dass die Menschen, die halt nicht schwarz sind, für uns entscheiden, was es bedeutet, schwarz zu sein. Also, dass wir uns nicht irgendwie weißen Normen anpassen sollen, sondern dass wir so sein sollen, wie wir sind, wie wir sein wollen. So. Und das war das erste Mal, dass ich dann irgendwie so einen Text gelesen habe, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe jahrelang mich angepasst an eine Gesellschaft, die von mir erwartet hat, dass ich quasi so weiß und so normal es geht, mich verhalten soll. So, und das hat dann ja viel mit mir gemacht. Das hat ja dafür geführt, dass ich mich dann ja überhaupt nicht frei bewegen konnte. Dass ich auch nicht das Selbstbewusstsein hatte, auch ganz klar dann jemand ins Gesicht zu sagen, das ist völliger Quatsch, was du gerade erzählst. Weil ich ja ständig damit beschäftigt war, die ganze Zeit Appeasement zu betreiben, allen zu gefallen. Und das hat mit James Baldwin eigentlich angefangen, also jetzt vom Schriftlichen her. Und tatsächlich muss ich halt sagen, ich kann jetzt keine eine Persönlichkeit in meinem Leben jetzt benennen, weil es mehrere Menschen waren im gewerkschaftlichen Kontext, die quasi beispielsweise, als wir damals unsere allererste Betriebsvollversammlung, also wo alle Beschäftigte von Deliveroo dann eingeladen worden sind ins Gewerkschaftshaus. Es gab bei Deliveroo damals einen, einen Brecher, so einen Gewerkschaftsbrecher, der dann von Deliveroo überall hingeschickt worden ist, um uns einzuschüchtern. Und wir hatten teilweise auch alle Angst vor ihm, ob wir das jetzt eingestehen wollten oder nicht. Und da war da aber diese Gewerkschaftssekretärin, die dann halt voll klein und zierlich war, die den niedergebrüllt hat. Die hatte so ein krasses Organ, das hat ihrem Aussehen Hohn gesprochen. Und die hat den niedergebrüllt, dass der wie so ein begossener Pudel weggerannt ist vor ihr.
Geil.
So. Und das war dann für uns alle, aber auch für mich dann so ein Moment, wo ich dann gemerkt habe, krass, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, in die Konfrontation hineinzugehen. Weil wir werden ja im Niedriglohnsektor, also wenn Menschen im Niedriglohnsektor unterwegs sind, das macht ja auch was mit der eigenen Selbstachtung. Man passt sich ja schlimmen Bedingungen an und dann hat man auch weniger Selbstachtung. Und dann leistet man auch weniger Widerstand, je nachdem, weil man ja selber dann dran glaubt, dass man wenig wert ist, dass man nur niedrigen Wert hat. So. Und diese Gewerkschaftssekretärin oder diese zwei Gewerkschaftssekretärinnen, die dann damals da waren, die waren, glaube ich, so die erste Persönlichkeiten in meinem Leben, die so krass in den Konflikt hineingegangen sind, ohne Furcht aber auch noch. Und das war das Beeindruckende. Ich habe keine Furcht in ihrer Haltung gesehen, in ihren Augen, aber auch nicht in der Tonalität. Und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich dann selber gemerkt habe, okay, als Gewerkschafter ist unsere Komfortzone tatsächlich der Konflikt. Und mittlerweile muss ich auch halt sagen, dass meine gewerkschaftliche Sozialisation erreicht hat. Ich fühle mich wohl im Konflikt. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ein toxischer, manipulativer Mensch ist. Das kann man ja auch jetzt falsch irgendwie jetzt verstehen. So. Aber wenn es um den Konflikt geht, also wenn es um eine harte Debatte geht, wenn man angebrüllt wird, ich bin mittlerweile sehr abgebrüht bei dieser Sache und bin dann auch nicht mehr einzuschüchtern. Und das habe ich dann von den Gewerkschaften gelernt. Und das habe ich von ganz vielen Menschen, mit denen ich zu tun hatte, von den Hauptamtlichen, die dann mit einer Ruhe am Tisch bei Tarifverhandlungen saßen, während die angebrüllt worden sind von 5 Anwälten. So. Und das ist dann schon sehr inspirierend. Und das zeigt dann halt auch, Konflikt ist halt auch tatsächlich eine konstruktive, produktive Sache.
James Baldwin, Nach der Flut das Feuer, heißt das Buch.
Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe.
Das genau, ist da so eine das packen wir in die Shownotes. Wie würdest du sagen, hat sich der Arbeitskampf in, sagen wir, den letzten 10 Jahren, in denen du auch engagiert bist, verändert? Hat er sich verändert?
Ja, natürlich, der hat sich, also zum einen hat er sich ja nicht verändert, weil es geht ja immer noch um Niedriglohnsektor, Plattformarbeit, ne, also Lieferdienste. Und dann ist ja dazwischen noch die Corona-Krise dazwischen gekommen, in der dann Lieferer die Möglichkeit hatte, ja eine Monopolstellung dann auszubauen innerhalb Deutschland. Und jetzt ist natürlich Lieferando so ein Big Dog so auf dem deutschen Markt. Und trotzdem hat sich der Arbeitskampf dahingehend verändert, dass meine Generation damals dafür gekämpft haben, dass wir überhaupt demokratische Mitbestimmung haben. Und jetzt die neue Generation von Liefern am Limit, die kämpfen jetzt mittlerweile für Tarifverträge. So, die sind quasi jetzt in die zweite Ebene. Unsere Strategie, die wir damals dann formuliert hatten, dass wir gesagt haben, wir könnten jetzt natürlich direkt versuchen, Tarifverträge zu organisieren. Wir sind aber noch nicht stark genug. Deswegen wollen wir jetzt erstmal hinkriegen, dass sich etabliert in diesen Lieferdiensten, dass wir demokratische Mitbestimmung haben. Das Ziel haben wir dann ja natürlich jetzt erreicht und jetzt liegt es bei der neuen Generation daran, diesen Arbeitskampf fortzusetzen. Und was sich da konkret verändert hat, ist jetzt natürlich die Tatsache, dass jetzt die ganzen Betriebsräte es geschafft haben, die Arbeitsbedingungen besser zu machen bei den Lieferdiensten, bei Lieferando. Beispielsweise, dass Lieferando jetzt eigentlich Diensthandys jetzt ausgeben muss, ne, dass jetzt auch Arbeitsmittel teilweise zur Verfügung gestellt werden. Leider nicht überall, aber trotzdem an einigen Standorten und dass sich ganz habe, in wirklich minimalen Schritten eine kleine Akzeptanz etabliert, aber trotzdem immer noch viel Widerstand von den Betriebsräten berichtet wird. Und natürlich, dass jetzt die Art, wie Arbeitskämpfe geführt werden, jetzt nicht nur analog stattfinden, sondern eben auch digital stattfinden. Und ich sehe das dann halt vor allem darin, dass wir auch ein bisschen in der Politik angekommen sind, weil jetzt, um vielleicht einen etwas unfreiwillig trockenen, langweiligen Titel auszusprechen, es gab ja auf europäischer Ebene die Richtlinie verbesserte Arbeitsbedingungen für Plattformarbeit, die durchgesetzt worden ist. Das war ja eine der zentralen Forderungen, die wir vor 8 Jahren gestellt haben, die jetzt endlich auf EU-Ebene beschlossen worden ist, die besagt, dass dann beispielsweise Scheinselbstständigkeit, wenn ein Fahrer oder eine Fahrerin den Verdacht hat, in einer Scheinselbstständigkeit zu sein, dann muss jetzt das Unternehmen es beweisen, dass das dem nicht so ist. Und falls das Unternehmen es aber nicht beweisen kann, dass das eine aktuelle Solo-Selbstständigkeit ist, wird der Solo-Selbstständige, also der Scheinselbstständige, automatisch in einen arbeitnehmerähnlichen Zustand versetzt. Das heißt, er hat dann wieder alle Rechte, wie als wenn er oder sie ein Arbeitnehmer wäre. Und das ist ein riesengroßer Erfolg auch für die Mitbestimmung, weil jetzt kann man dann natürlich dann für die Zukunft dann auch sagen, wenn jetzt der Deliveroo zurückkommt und wieder nur Solo-Selbstständige anheuert und da aber Scheinselbstständigkeit festgestellt wird, dass die dann jetzt die Möglichkeit haben, wieder einen neuen Betriebsrat zu gründen. Und das sind so Erfolge, die zeigen, der Arbeitskampf hat sich verändert, dass jetzt auch Erfolge, große Erfolge eingefahren werden, aber gleichzeitig eben immer noch das Ziel derselbe ist, nämlich mehr Gerechtigkeit, bessere Arbeitsbedingungen, höhere Löhne.
Du hast das in diesem Gespräch auch schon gesagt und auch in einem Interview zur Utopienkonferenz der Uni Lüneburg hast du das erwähnt, dass Arbeit im Niedriglohnsektor unsichtbare Arbeit ist und vielen Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft gar nicht klar sei, wie diese unsichtbare Arbeit eigentlich aussieht. Kannst du das genauer erklären? Wie sieht diese Arbeit aus?
Ja, das ist ja alle mögliche Arbeit. Also ganz prominent natürlich Lieferdienst, ne? Aber dann unterschätzt man ja auch, wie viele Menschen im Niedriglohnsektor, in der Fleischereibranche arbeiten. Also, ne, so, man hat ja letztens davon gehört, in Corona-Krise, in Tönnes. So, ne, da wurden dann ja die ganzen rumänischen Beschäftigten einfach, als wären diese rumänischen Beschäftigten Menschen zweiter Klasse einfach eingeschlossen dann in diese Fabrik, so inmitten eines Ausbruches in Betrieb. Das zeigt ja schon mal, wie wenig sie wert sind. Dann muss man auch klar sagen, die ganzen Wanderarbeiter und Arbeiterinnen, die wir ja immer über die Saisons dann rüberholen, um unseren Spargel zu ernten, darüber muss auch gesprochen werden. Oder eben auf dem Bau, dass dann auch viele Menschen dann aus anderen Ländern herbeigekarrt werden und dann sollen die hier was aufbauen und dann werden die wieder zurückgeschickt und dann ist das Perverse, dass sie zwar mit Mindestlohn bezahlt werden, aber dann gleichzeitig eben irgendwie für ein Busticket dann irgendwie 300, 400 Euro bezahlen müssen und dann ist das schon fast 90% vom Einkommen, das sie verdient haben, dann ja auch direkt wieder beim Arbeitgeber wieder in der Tasche geblieben halt, ne? Also da solche Spielchen werden dann halt gemacht oder grenzüberschreitende Beschäftigung, dass dann Menschen irgendwie aus anderen Ländern in die Fleischereien geschickt werden und dann sagt man, okay, ihr könnt 2-3 Monate hier auf dem Gelände wohnen, wir haben Wohnungen für euch und das Perverse ist ja, dass die Wohnungen dem Arbeitgeber gehören, ne? Dann zahlt der Arbeitgeber diesen Menschen dann irgendwie Mindestlohn und dann müssen die aber trotzdem irgendwie 600 Euro oder 700, 800 Euro bezahlen für so ein Dreckzimmer im Keller, das Asbest verseucht ist so halt, ne? Und dann hat der Arbeitgeber im Endeffekt ja gar kein Geld ausgegeben. Eigentlich hat er dann ja nur 200, 300 Euro bezahlt und die restlichen 800 Euro hat er ja wieder in seine Tasche zurück reingesteckt. Also solche Geschichten sind es. Oder wenn wir uns anschauen, beim Starbucks, die Reinigungskräfte so halt, ne? Wir wissen doch alle, wie die Menschen aussehen, die beim Starbucks dann im Keller dann die Toiletten dann reinigen. So, jetzt sind Zelten dann wirklich nicht migrantische Menschen, sondern es sind immer Menschen mit Migrationsgeschichte. Oder wenn wir uns Spätiskulturen angucken, wenn wir uns die Systemgastronomie angucken, diese ganzen McDonalds mit ihren Franchise-Unternehmen, das sind ja auch fast nur Menschen mit Migrationsgeschichte anzutreffen, die ja auch maximal scheiße bezahlt werden. Also da gibt es ja ganz viele Branchen, über die man sprechen könnte, auch Reinigungskräfte in Krankenhäusern. Ne? Das ist ja total absurd, dass diese Reinigungskräfte maximal systemrelevant ist, weil ganz ehrlich, wer von uns möchte in so einem dreckigen Operationszimmer eine Kopf-OP haben? So halt, ja. Ne? So, das also ganz ehrlich, dann... Nein, dann lasse ich lieber die Wunde eitern, als dass ich mich dann irgendwie in so einen Operationssaal dann begebe, dass irgendwie blutbeschmiert ist und whatever. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, man muss gar nicht so weit hinausgucken. Auch Pflegekräfte, riesengroßes Problem. Wir haben einfach einen Mangel an Pflegekräften. So. Und da sind auch viele Menschen mit Migrationsgeschichte drin, die dort arbeiten. Und wir haben ja immer diese Migrationspolitik-Debatte. Und ich sage ja dann immer dabei, okay, alles schön und gut, aber wir müssen auch bedenken, dass wir auch Menschen brauchen, die sich um uns kümmern, wenn wir Menschen brauchen, wenn wir selber Pflege brauchen. Also wenn unsere Gesundheit dann irgendwann mal so am Arsch sind, glaube ich nicht, dass wir es toll fänden, wenn wir irgendwie in einem Heim kommen, wenn wir in einem Krankenhaus kommen und es gibt niemanden mehr, der sich um uns kümmern kann.
Du hast im Kontext der, oder nicht du, aber im Kontext der Konferenz ging es auch darum, dass das Konstrukt Gewerkschaft von weißen Menschen für weiße Menschen gemacht ist. Wie muss sich das Bild von Gewerkschaft in deinen Augen wandeln und warum?
Also wir haben ja das Ding, dass unsere Gewerkschaften in einem gewissen Paradox ausgesetzt sind. Die Mitglieder, die sind divers. Oh mein Gott, es gibt kaum eine, muss ich mal ganz klar sagen, es gibt kaum eine politische Organisation in Deutschland, die diverser ist als die Basismitgliedschaft. Wir haben alles. So. Das Problem ist allerdings, wenn wir uns anschauen in den hauptamtlichen Strukturen, es findet zwar ein Wandel statt, es gibt immer mehr Landesvorsitzende, es gibt immer mehr Gewerkschaftssekretäre, Sekretärinnen, die Migrationsgeschichte haben, aber es sind trotzdem zu wenige. Ich kenne bis heute immer noch vielleicht zwei schwarze Gewerkschaftssekretäre so in dem gesamten DGB-Landschaftsverein. Und ich denke mir dann so, bei fast 6 Millionen Mitgliedern müssten dann viel mehr mehr Menschen mit Migrationsgeschichten in den Hauptamtsstrukturen wiederfinden, weil ich sehe das auch immer so ein bisschen aus der strategischen Perspektive. Wenn ich das jetzt nämlich meine eine Geschichte heranhole und damals mir gesagt worden ist, Ori, die Gewerkschaften sind solidarisch. Die Gewerkschaften wollen sich für dich einsetzen, musste ich erstmal lachen und das meine ich total ernst. Weil für mich war das eine Institution, die von Weißen geprägt waren. Mhm. Das waren weiße Menschen, es waren schlaue Menschen, keine Frage. Ich habe die auch immer als sehr schlau wahrgenommen, aber vor allem als überhebliche, arrogante Menschen, die es besser wussten als ich. So. Und ich hatte überhaupt kein Vertrauen generell in die Politik, in die politischen Institutionen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass dann immer mit großen Worten um sich herum geschwungen worden ist. Aber wenn es dann darauf ankam, dass dann eigentlich nicht wirklich dabei herumkam und schon gar nicht für schwerbehinderte Menschen oder für Menschen mit Migrationsgeschichte, dass wir dann maximal vielleicht Stimmvieh sind, wenn dann mal gerade wieder Wahlen anstanden. Und ein entsprechendes Misstrauen hatte ich. Und das musste ich mir dann ja erst über Monate und Jahre aufbauen, dieses fast schon absolut Vertrauen. Ich glaube, man hört ja auch so ein bisschen aus dem Gespräch heraus, wie dass ich dann nur ganz leicht obsessiv bin mit den Gewerkschaften. Aber das ist so eine Obsession, die hat sich ja über die Jahre halt erst herausgearbeitet, so halt. Also auch diese absolute Überzeugung, dass Gewerkschaften was Gutes sind. Und mein Gedanke dahinter ist halt einfach, dass ich als Schwarzer, mir werden doch schwarze Beschäftigte doch eher zuhören, als wenn ein weißer Mensch, der überhaupt nicht weiß, was es ist, schwarz zu sein, der überhaupt nicht weiß, wie es ist, vielleicht hörgeschädigt zu sein und dann plötzlich große Reden schwingt mit sozialer Gerechtigkeit, die lachen denen dann doch aus. Mhm. So. Wenn ich dann aber kommen würde, ich habe dann ja einen ganz anderen Draht dazu. Und alleine deswegen ist es schon wichtiger, viel wichtiger, dass unsere hauptamtlichen Strukturen bis ganz nach oben deutlich diverser sein müssen. Halt. Das ist ja nicht nur eine Migrationsgeschichte, das ist ja auch eine Geschlechterfrage. Wir haben ja immer noch viel zu wenige Frauen in den ganzen hauptamtlichen Strukturen, ganz weit oben, meine ich jetzt natürlich. Da ist es ja geil, dass wir jetzt mit der IG Metall, ja die Christiane Brenner, die erste Bevollmächtigte von IG Metall ist, das ist halt schon historisch so, aber es muss noch mehr werden.
Jetzt war es lange Zeit so, dass die Mitgliederzahlen in Gewerkschaften nicht so groß gewachsen sind. Die Tagesschau hat dann Anfang des Jahres berichtet, dass Gewerkschaften wieder Zulauf haben. Inwiefern beobachtest du auch ein neues Selbstbewusstsein bei Beschäftigten? Sind Gewerkschaften jetzt, ja, ich will nicht sagen hipper, aber kriegen die eine größere Aufmerksamkeit?
Ja, das ist natürlich dann standortabhängig und abhängig von welcher Gewerkschaft man redet. Ne, Gewerkschaften haben ja alle nochmal ihre eigene Tarifpolitik. Aber was definitiv ja passiert ist, die Gewerkschaften sind jetzt aktiver geworden. Also die ganzen Arbeitskämpfe, die jetzt stattgefunden haben, also bei der NGG, bei Verdi und bei den ganzen anderen, auch bei der EVG, die Beschäftigten merken tatsächlich, es passiert was. Und die sehen dann anhand der abgeschlossenen Tarifverträge, ich meine, es sind über 6.000 Tarifverträge, die pro Jahr abgeschlossen werden. Da müsste man aber dann auch noch mal später mal kurz Faktencheck machen. Nicht, dass ich jetzt versehentlich Fake News verbreite. Aber muss man sich ja vorstellen, diese Summe, dass da allein pro Jahr irgendwie ungefähr 6.000 Tarifverträge verhandelt und abgeschlossen werden. Dass die Mitglieder sehen, Gewerkschaften bringen etwas. Das heißt, die Gewerkschaften haben auch selber gemerkt, anhand der Corona-Krisen, es muss was passieren. Und jetzt, wenn man sich ja anschaut, auch diese vom DGB, diese neue Kampagne, die sie jetzt eingeführt haben, Tarifwende, so, ne, in der Größenordnung, das zeigt dann ja auch, dass Gewerkschaften nochmal ein viel größeres Selbstbewusstsein haben. Und ich glaube aber auch, ganz ehrlich, dass das auch ein bisschen damit zu tun hat, mit der neuen Generation an jungen Menschen, die dann jetzt einfach in eine Gesellschaft, in eine Welt aufgewachsen sind, die halt maximale Perspektivlosigkeit anbietet. So, und da gibt es natürlich dann Institutionen wie die Gewerkschaften, die so ein bisschen, zumindest ein kleines bisschen Hoffnung dann halt in den Raum schmeißen. Also wenn wir uns ja angucken, wie politisch aktiv dann halt die Jugend heutzutage ist. Ne? Also ich bin gerade mal 31 Jahre alt, so alt bin ich jetzt auch nicht. Aber ich finde es ja halt spannend, dass dann ja immer noch in unserer Gesellschaft immer wieder bemüht wird, dieses schräge Narrativ, die Jugend von heute, die ist faul, die will gar nicht so viel arbeiten. Mhm. Und dann haben wir doch letztens die Studie rausgehabt, ich weiß gar nicht, irgendwie über eine Milliarde oder so Überstunden, also so viel wie noch nie wurden schon geleistet und irgendwie die Hälfte aller Jugendlichen sind irgendwie politisch aktiv, also die Zahlen sprechen dann eine völlig andere Sprache und zeigen ja ganz klar darauf hin, dass die Jugend so fucking aktiv ist, aber auch einfach keinen Bock mehr hat auf den aktuellen Status quo ist. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal mitunter ein Grund, warum dann auch Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen eben ein bisschen attraktiver geworden sind.
Wenn wir jetzt uns so die große Überschrift Arbeit in Zukunft vorstellen, kannst du da einmal deine Dystopie benennen und auch deine Utopie?
Also ich würde ja sagen, dass wir ja fast schon in einer Dystopie leben, wenn man sich dann ja anschaut, wie die aktuellen Arbeitsbedingungen sind. Aber ich sag einfach mal so, eine Dystopie wäre jetzt, wenn alle große gewerkschaftliche Fortschritte zerschlagen werden. Also sowas wie Mindestlohn, das war ein gewerkschaftlicher Erfolg. Ne? Das hat ja nicht, die SPD zum einen zwar politisch durchgedrückt, aber es waren ja die Gewerkschaften, die das dann zwar intern heiß debattiert haben, aber trotzdem dann auch am Ende des Tages sich dann hinter dieser Forderung gestellt hat und die Politik dann auch ein bisschen vor sich hergetrieben hat, das durchzusetzen. So, also Mindestlohn würde dann nicht mehr geben. Die ganzen Sozialversicherungen, die wir haben, Urlaubsanspruch, Krankenversicherung, also bezahlte Arbeitsunfähigkeitstage, Recht auf Mitbestimmung, Tarifverträge, wenn das alles zerschlagen werden würde, dann hätten wir eine handfeste Dystopie. So, weil dann ist es weg mit der sozialen Sicherheit, weg mit dem sozialen Frieden und dann würden ja wirklich nur noch die Reichen dann würde ja wirklich nur noch das Geld, nur noch der Materialismus regieren und menschliches Leben würde dann halt eine reine Zahl dann sein. Wir hätten dann Zustände wie Anfang des 19. Jahrhunderts im Rahmen der Industrialisierung, da gab es ja Massenarmut, Massenpauperismus, hunderte von Arbeiter und Arbeiterinnen dann in einem Zimmer, das schimmelverseucht waren, dann leben mussten. Also solche Zustände werden wir dann haben. Und ein Stück weit muss man doch auch sagen, dass wir auch heutzutage in ein bisschen einer Dystopie sind, einfach angesichts der Tatsache, dass unser Wohlstand ja immer noch auf Kosten des globalen Südens dann halt gesichert wird. Das ist ein riesengroßes Problem und da müssen wir Antworten drauf finden. Und gerade ducken wir uns, finde ich, noch ein bisschen zu sehr weg oder gehen dann ein bisschen zu ideologisch halt ran, weil ich bin dann halt auch dafür, dass wir das dann gucken müssen, dass wir gesellschaftliche Veränderungen herbeiführen. Aber immer so, dass die Menschen dann auch nicht das Gefühl haben, der Teppich wird unter den Boden weggezogen, weil sonst haben wir ein noch größeres Problem mit den Rechtspopulisten, weil dann werden die Rechtspopulisten dann versuchen, daraus irgendwie irgendwelche Narrative zu ziehen. Ja, die da oben wollen den einfachen Mann und die einfache Frau jetzt noch das Geld wegziehen. So, halt. Dann hätten wir noch größeres Problem. Eine Utopie, das war auch die Frage, oder? Das steht noch
ja,
eine Utopie.
Genau.
Ja, jetzt habe ich mich da schon so verquatscht und dann irgendwie. Genau, bei der Dystopie wäre noch ein wichtiger Satz zu sagen, was wir auch ganz ernst nehmen müssen, dass wir uns da teilweise ja schon drin befinden, die Totalüberwachung, die digitalisierte Totalüberwachung. Mhm. Das findet ja teilweise in der Arbeitswelt ja schon statt, dass dann ja Arbeit über algorithmische Prozesse überwacht, kontrolliert und gesteuert wird. Halt, ne? Und eben dann immer als totales Machtinstrument für die Arbeitgeberseite. So, und das kann man da immer weiter ausbauen. Und das ist ja natürlich auch ein riesengroßes Problem und kann sich auch politische Realitäten übertragen, wenn man jetzt sich beispielsweise TikTok anguckt. TikTok hat doch jetzt ganz viele junge Leute auch beeinflusst, dass sie teilweise eine gewisse Affinität zu rechten Inhalten haben, mehr als früher vielleicht, und das ist ein riesengroßes Problem und muss man adressieren und auch bekämpfen. Nicht die jungen Leuten, sondern die rechten Inhalten auf TikTok. Um da auch kurz was dazu gesagt zu haben, weil das gehört auch zu der Dystopie, finde ich, dazu, dass dann eben Rechtspopulisten und Rechtsextremisten dann Lügen, Hass und Angst, Ängste schüren online und dass dann viel zu viele Menschen darauf reinfallen. Und als Utopie wäre tatsächlich, dass wir eine Gesellschaft hätten, in der wir wirklich frei leben können, nicht nach dem neoliberalen Verständnis Freiheit, sondern tatsächlich nach dem Verständnis, dass wir, wenn wir arbeiten, dass wir nicht 40 Stunden arbeiten, sondern dass wir tatsächlich vielleicht nur 2-3 Tage arbeiten müssen, dass wir Maschinen für uns arbeiten lassen, ohne dass wir dann irgendwie einfach in die Arbeitslosigkeit entlastet werden, sondern dass wir dann unterstützt werden, dass wir mehr Wohlstand generieren können, dass der Klimawandel auch einfach keine Bedrohung mehr sowohl für den globalen Norden, aber auch für den globalen Süden ist. Gerade für den globalen Süden. Wir sehen das doch, diese ganzen schrecklichen Bilder, die im globalen Süden passieren aufgrund des Klimawandels, sind Sachen, das müssen wir adressieren. Da können wir nicht wegschauen. Und da wünsche ich mir, dass wir das dann in einer Utopie dann adressiert und bekämpft haben, erfolgreich. Und ganz klar, eine starke Demokratisierung der Wirtschaft. Ja, mein Gott, man kann ruhig ein bisschen freie Marktwirtschaft zulassen. Ich finde es aber völlig Quatsch, dass man immer dann sofort das kommunistische Gespenst heraufbeschwört, wenn man sagt, Demokratisierung der Wirtschaft, ich meine, das ist unsere Grundordnung, Entschuldigung, so. Also das ist ja noch nicht mal was Kommunistisches, sondern es ist völlig im Einklang mit unserem politischen System so halt. Und insofern würde ich mich natürlich freuen, wenn wir es dann schaffen würden, eine hohe Demokratisierung der Wirtschaft zu haben, dass wir vielleicht sogar 80% Demokratisierung der Wirtschaft haben, weil gerade sind wir, glaube ich, bei knapp 40% oder so. Und natürlich sehr gute Tarifverträge haben, dass wir 2-3 Tage in der Woche arbeiten, dass wir davon gut leben können, weil das ist nämlich auch ein ganz wichtiger, zentraler Punkt in meiner politischen Arbeit und dass ich auch immer wieder betone. Wir brauchen mehr Freizeit, damit wir die Zeit haben, politische Arbeit machen zu können. So. Weil am Ende des Tages nach einer 40-Stunden-Woche oder 50, 60-Stunden-Woche hast du einfach keinen Bock mehr, dich zu politisieren, irgendwelche komplizierte Texte zu lesen, dich um deine Familie irgendwie zu kümmern. Du machst das vielleicht aus Pflichtbewusstsein, aber die Energie ist ja low. Wenn du aber dann eben nur 2-3 Tage arbeiten musst, aber 3-4 Tage Freizeit hast, hast du die Möglichkeit, dich um deine Familie zu kümmern, hast die Möglichkeit, dich um Selfcare zu betreiben und hast, wenn du Bock hast, natürlich ist das keine Universallösung und es wird auch nicht jeder sich sofort politisieren und es wird auch nicht jeder Interesse daran haben, Politik zu machen, aber es werden deutlich mehr Menschen genauer hingucken, was passiert eigentlich in unserer Welt und sich dann engagieren und grundsätzlich ein solidarischer Grundgedanke, weil das vermisse ich nämlich auch in unserer Gesellschaft, dass wir nur pointiert solidarisch sind. Aber eine grundsätzliche Solidarität vermisse ich sehr und da würde ich mir wünschen, dass das in einer Utopie einfach wieder gang und gäbe ist und nicht nur in ganz bestimmten sozialen Milieus.
Zum Abschluss, vielleicht gibt es Initiativen, Projekte, Menschen, MusikerInnen, AutorInnen, die daran mitwirken, deiner Utopie Ori näher zu kommen. In unserer letzten Kategorie hast du die Möglichkeit, genau darauf hinzuweisen, also quasi Werbung zu machen für Initiativen oder Projekte oder Menschen, die tolle Arbeit machen, die du gut findest. Wir nennen dieses Finale deinen Werbeblock für Dinge, die alle unsere ZuhörerInnen wissen, kennen oder unterstützen sollten. Und ich spiele den Jingle ab und dann geht es los mit deiner Werbeanzeige.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Wen möchtest du hervorheben an dieser Stelle?
Ja, ich überlege gerade ganz panisch, ganz schnell, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe. Aber natürlich, also es gibt ja die Autorin Sarah Weber, die finde ich ja ganz toll, die ja auch ganz viel über Arbeitswelt schreibt. Die hatte ja letztes Jahr, oder ich weiß nicht, vorletztes Jahr ein Buch rausgebracht, Die Welt geht unter und ich muss immer noch arbeiten, irgendwie sowas. Das fand ich dann auch ein sehr spannendes Buch. Dann finde ich aber auch Julia Friedrich von Working Class dann auch sehr spannend als Autorin, weil die halt auch einfach nochmal sehr veranschaulicht, was es bedeutet eigentlich Working Class in unserem aktuellen Zeitalter. Ich finde, es gibt in Kassel auch eine neue schöne Kampagne, das heißt Platz nehmen für die Demokratie. Da geht es dann darum, dass dann die Gewerkschaften mit anderen Institutionen aus der Stadtgesellschaft im wahrsten Sinne des Wortes Platz nehmen mit Stühlen an öffentlichen Orten, wo man ins Gespräch geht mit ganz vielen verschiedenen Menschen. Dann finde ich natürlich dann auch den ISD dann auch sehr gut als eine politische Institution, die sich ja für die Interessen von schwarzen Menschen einsetzt. Natasha R. Kelly, finde ich, ist dann auch immer eine sehr zuverlässige Person, die man immer nennen kann und sollte, wenn es darum geht, um schwarze politische Geschichte in Deutschland kennenzulernen. Das sind jetzt erstmal so die mir gerade so spontan einfallen. Ich müsste da selber noch mal kurz nachdenken, weil ich so viele tolle Menschen kenne und ich dann aber dann ad hoc dann nicht sofort einfällt, wen ich da noch alles nennen kann.
Das ist schon eine große Bandbreite an Menschen und Initiativen, die wir hier von dir gehört haben. Vielen, vielen Dank für diesen Einblick in die gewerkschaftliche Arbeit und vor allem auch in deine Arbeit und deine persönliche Geschichte. Danke, dass du unser Gast warst heute, Ori.
Danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe mich nicht so sehr in Rage geredet und es war unterhaltsam für mich jedenfalls.
Es ist hier in diesem Podcast absolut erlaubt, sich in Rage zu reden, auch in der nächsten Folge wieder. Also hört in 14 Tagen gerne wieder rein und schaut mal auf vetomec.de vorbei. Da gibt es ganz spannende Beiträge über viele Menschen, die sich aktivistisch engagieren. Oder ihr schaut vorbei bei Instagram und TikTok beim Vetomec. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.